ARD Sounds.
Da sind sie eben meistens oben raus. Und die Häuser waren ja auch noch nicht. Dahinter war gar kein Haus.
Die waren noch nicht die Häuser.
Da war Wiese. Wenn man halt als Kind dann da vor dem Haus gespielt hat oder am Fenster war, dann hat man sie halt gesehen, wie sie abends dann spazieren gehen miteinander. Da raus sind sie vielmals und dann eben.
Begabung ist an kein Geschlecht gebunden. Mathilde Farting, die erste ordentliche Universitätsprofessorin in Deutschland.
Ja, sie war auch schlecht zu Fuß. Sie hat immer einen Stock dabei und bei ihm untergehakt.
Ja.
Und ja, und auch so ein bisschen bucklig.
Ja,
so.
Ja, ja.
Also wie halt eine alte Frau so. Genau. Kaltwasser immer, ich kann mich noch erinnern, sie hat immer so dicke Jacke an mit Pelzkrage so, und hell, eine helle Jacke mit ja. Hühner hatte sie noch, wie gesagt, und der hat auch die Ziege gemolken und wahrscheinlich war es schon so ein bisschen Aussteiger damals.
Feature von Isabel Engels.
Dass er so viel jünger war und er, dass sie die Frau Doktor war und er bei ihr studiert hat, also... Mhm. Das haben wir also erst hinterher erfahren, als sie tot war.
Die Forschung saß mir tief in meinem Sein. Aber niemals sog sie mein ganzes Dasein auf. Ich liebte den Geist und liebte das Leben. Und die Universität hat mir viel genommen, aber auch viel gegeben.
1923, vor über 100 Jahren, erhält Mathilde Farting als erste Frau eine ordentliche Professur an einer deutschen Universität. Doch von Beginn an hat die Pädagogin mit scharfem Gegenwind zu kämpfen. Mit ihren revolutionären Thesen zum Geschlechterverhältnis stößt sie die männliche Welt der Wissenschaft vor den Kopf. Isabel Engels, die Autorin dieses Features, ist die Urgroßnichte von Mathilde Farting. Gemeinsam mit Mathildes Großneffen Reinhard von Knoblauch begibt sie sich auf Spurensuche nach einem außergewöhnlichen Frauenleben.
Kapitel 1: Kindheit und Jugend.
Die Erkundung beginnt im Nordwesten Deutschlands, der damaligen preußischen Provinz Hannover. In dem Haus, in dem Mathilde Farting aufgewachsen ist.
Wir sind Familie Rohe, hier jetzt in Messingen, im Emsland. Und in diesem Haus, wo wir jetzt wohnen, ja, da kommt gebürtig die Mathilde Farting ja bekanntlich aus dem Haus.
Hier lebte Mathilde Farting mit ihren Eltern und 9 Geschwistern. Das rote Backsteinhaus, es sticht durch seine Größe und Bauweise hervor. Fartings Vorfahren, reiche Handelsleute, hatten es 1832 in städtisch-bürgerlichem Stil erbaut.
Das Haus hat rundherum hohe Fenster, auch ungewöhnlich hoch, 2 Meter in der Länge. Aber auch diese Tür da hinten mit diesen Verglasungen in Farbe, das sind handgeblasene Fenster.
Das Gebäude war ursprünglich ein Bauerngehöft mit Stallungen. Davon ist nur mehr wenig übrig.
Und an diesem Fundament konnte man so ein bisschen die Scheune erkennen. Genau, die normalen Bauernhäuser hier im Emsland haben einen Wohnbereich und dann angrenzend daran dann die Stallungen. Ne? Das war hier nicht der Fall. Das wurde getrennt voneinander.
Mensch und Vieh nicht mehr unter einem Dach. Damit waren die wohlhabenden Großbauern Mitte des 19. Jahrhunderts ihrer Zeit voraus.
Die Familie hat dann nicht nur von der Landwirtschaft gelebt, sondern sie haben auch von Börsenhandel in den Niederlanden gelebt. Da haben sie dann mit Kleesamen gehandelt.
Ursula Kottebernz, Landwirtin und Obfrau des Heimatvereins Messingen. Ihre Familie und die Fartings waren beide seit dem 14. Jahrhundert in Messingen ansässig. Der Vater von Mathilde, Johannes Heinrich Farting, galt im Dorf als Querkopf.
Und zwar hat der Pastor wohl in sein Buch geschrieben, dass der Heinrich ganz viele krause Ideen hat und dass er wohl mal ordentlich zurechtgestutzt werden muss. Und dann hatte er ja Glück, dass er dann ja an die Handelsschule nach Schapen kam, wo dann eben die Lehrer aus den Niederlanden mit diesem neuen pädagogischen Konzept waren. Der Unterschied war, dass sie das, was die Kinder, Jugendlichen dachten, dass sie das auch förderten.
Mathildes Mutter, Anna Siering, stammte aus einer betuchten Unternehmerfamilie in Hopsten, die aus Zikorien Kaffeeersatz malen ließ. Sie spielte Klavier, sprach Französisch und schrieb Gedichte. Als 18-Jährige musste Anna heiraten. Zwischen ihrem 20. und 40. Lebensjahr brachte sie 10 Kinder zur Welt. 2 Söhne und 8 Töchter. Mathilde ist das 5., das mittlere Kind.
Unsere Tochter Mathilde wurde geboren am 10. Januar 1884, abends 10 Uhr, an einem Montage. Morgens wurde der Weihnachtsbaum geplündert.
Zur Geburt jedes Kindes notierte die Mutter in schöner Federschrift ein paar Zeilen in ein Buch. Anna hatte eigentlich andere Träume, als zu heiraten und Kinder zu bekommen.
So hat Mathilde mir das selber geschildert, also die zu ihr mal gesagt habe, sie hätte gerne Astronomie studiert, und zwar wäre das nur für sie möglich gewesen, wenn sie in die Schweiz gegangen wäre. Dann reimt sich das so zusammen. Hier die gebildete Mutter, die ein Vorbild war und die Kinder auch letztendlich fast wie wenn sie was erfüllen wollten, was die Mutter nicht konnte, und da der Vater, der sie gelehrt hat, nicht alles an Regulierung und Disziplinierung einfach so hinzunehmen.
Die Fatin-Kinder besuchten die Volksschule in Messingen. Zusätzlich wurden Privatlehrer engagiert. Das war für wohlhabende Bauern nicht außergewöhnlich, wohl aber, dass auch die Töchter unterrichtet wurden.
Höchstwahrscheinlich stand das auch ein bisschen im Gegensatz zu dem, was man damals bei den Mädels gefördert hat. Das war höchstwahrscheinlich Erstricken und Kochen.
Als Mathilde 10 Jahre alt ist, nimmt das Familienleben eine Wendung.
Das war für uns ein trauriges Jahr, denn am 2. September desselben wurde mein lieber Mann sehr schwer krank. Er wurde ganz gelähmt bis zu den Armen. Diese blieben Gottlob noch gesund. Als Adelchen geboren wurde, lagen wir nun alle beide,
schrieb die Mutter nach der Geburt des 10. Kindes. Der Vater hatte vermutlich einen Schlaganfall erlitten. Und der Betrieb ging da nieder. Die Gründe bleiben im Dunkeln. 1894 verließ die Familie Fating Messingen und zog in die Nähe von Köln, wo der Vater eine Stelle als Gutsverwalter erhielt.
Der Umzug wurde mir schwer. Gebe der liebe Gott, dass ich es nicht zu bereuen habe, meinem Manne hierher gefolgt zu sein.
Kapitel 2: Studieren, Unterrichten und Publizieren.
Bereits 3 Jahre nach dem Umzug stirbt die Mutter an einer Darmverschlingung. Mathilde ist 13 Jahre alt. Der Vater laboriert noch immer an den Folgen des Schlaganfalls. Die Töchter kommen in ein klösterliches Mädchenpensionat. Dort legt Mathilde 1903 mit 19 Jahren die Prüfung zur Lehrerin ab und tritt gleich eine Stelle an. Das Abitur holt sie als Externe an einem Knabengymnasium nach, denn sie will studieren.
Was mich zur Universität zog, war der Geist an der Stätte seiner höchsten Entfaltung.
5 der 8 Fating-Töchter studieren und gehören damit zur ersten Studentinnengeneration des Deutschen Kaiserreichs. 1908, sobald in Preußen Frauen zum regulären Studium zugelassen werden, inskribieren Mathilde und Marie an der Universität Marburg Mathematik und Naturwissenschaften und Philosophie. Was sie zum Studieren antreibt, beschreibt Mathilde Fating in einer kurzen, unveröffentlichten biografischen Rückschau.
Was ich erwartete und erhoffte, war eine unmittelbare Berührung und Verbindung mit dem Geist. Eine Einschaltung in den lebendigen Strom der Erkenntnis. Und damit den Weg zum Hauptanliegen meines Lebens, der Forschung, von der ich eine Ausweitung des eigenen Geistes und eine Mitwirkung am Aufstieg der Menschheit erhoffte. Mit derartig hochgespannten Erwartungen betrat ich die Hörsäle der Universität.
Sollten sich die hochgespannten Erwartungen erfüllen? Zunächst einmal scheint Mathilde die Freiheit zu genießen, verschiedene Universitäten zu besuchen und Städte kennenzulernen. Marburg, Gießen, Münster, München und Bonn. Sie promoviert 1911 über die psychischen Prozesse beim Lernen. Nach der Promotion tritt sie aus der katholischen Kirche aus. Sie ist unverheiratet, kinderlos und verdient ihr eigenes Geld als Lehrerin. Sie führt als junge Frau ein gänzlich anderes Leben als ihre Mutter. Mathildes zweitälteste Schwester Ella indes ist zu Hause geblieben, hat sich nach dem Tod der Mutter um die kleinen Geschwister und den pflegebedürftigen Vater gekümmert, bis zu dessen Tod. Sie hat geheiratet und Kinder bekommen. Mathilde sollte die Taufpatin von Ellas zweitem Kind werden.
Zur Taufe kam es dann zu einer Auseinandersetzung, weil Mathilde so sehr auf Ella einredete bezüglich ihres regulären Familienlebens, ihres bürgerlichen Familienlebens, dass Ella ganz aufgewühlt war und im Kindbett saß, aufrecht, mit aufgewühlten Haaren.
Ella ist zutiefst verletzt. Statt Anerkennung für die Familienarbeit erhält sie eine feministische Standpauke. Ihr Ehemann soll ein Machtwort gesprochen haben.
Da ist die Tür. Das war der endgültige Bruch.
Ella war Reinhard von Knoblauchs Großmutter und die Urgroßmutter von Isabel Engels, der Autorin dieses Features.
Also es gab keinen Kontakt mehr und jeglicher Kontakt auch, der zustande hätte kommen können, wurde von meiner Großmutter ganz, wie ein Gebot, ganz strikt unterbunden.
Mathilde und Marie übersiedeln nach der Promotion in die Metropole Berlin. Carla, eine jüngere Schwester, führt ihnen den Haushalt. Mathilde Fating hat noch während ihres Studiums die Oberlehrerinnenprüfung abgelegt und unterrichtet Mathematik an einem Oberlyzeum in Berlin. Marie versucht als Schriftstellerin Fuß zu fassen. Außerdem zieht noch ihr Ziehbruder Karl Schmeing in die Wohngemeinschaft ein, wie Mathilde ein Lehrer. Der Schulunterricht im Kaiserreich ist geprägt von Obrigkeitshörigkeit und Auswendiglernen. Mathilde Fating erscheint es wichtiger, eigenständig zu denken und so Erkenntnisse zu gewinnen. Sie forscht dazu und publiziert 1913 ihr erstes Buch.
Wir gehen in mein Arbeitszimmer, wo ich alles habe, was ich von über die Jahre von Mathilde Fating gesammelt habe. So, das sind ihre Zeitschriften, das sind ihre Bücher. Teilweise in doppelter Ausgabe, zum Beispiel hier Gedächtnis. Die Vernichtung der Intelligenz durch Gedächtnisarbeit. Ein ganz wichtiges Werk für sie, auf das sie sich immer wieder bezieht.
Zwecklos und unfruchtbar ist alle Gedächtnisarbeit, die nicht zur Unterstützung und Förderung des Beobachtens, Denkens und der Fantasie geschieht, sondern Gedächtnisleistungen selber, also Kenntnisbesitz, zum Endzweck hat.
Sie hat mich ja auch regelrecht gewarnt. Also ich war dann inzwischen Medizinstudent und besuchte sie noch einmal. Und danach schrieb ich ihr dann, dass ich jetzt Japanisch lerne. Und das war für sie, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Gift.
16.11.1972. Lieber Reinhard, es freut mich zu hören, dass du die medizinische Vorprüfung erledigt hast. Die Medizin hat sich zu einem barbarischen Lernfach entwickelt. Da gäbe es viel zu verbessern. Du fragtest mit Recht bei mir an, ob ich dich bei einem Besuch hier über die Vernichtung der Intelligenz durch Gedächtnisarbeit aufklären könnte. Dieser Wunsch zeigte mir wenigstens, dass du noch nicht in dieser Vernichtung auf- und untergegangen bist,
schreibt die knapp 90-Jährige ihrem Großneffen. Mit knapp 30 Jahren hatte sich Mathilde Fating zum ersten Mal öffentlich zu Wort gemeldet und selbstbewusst den vandalischen Schulfrevel, den Intelligenzmord, angeprangert.
Also wenn ich mir diese erste Schrift angucke, das ist natürlich harsche Kritik. Und mit dieser Kritik steht sie durchaus im Rahmen dessen, was auch der Bund entschiedener Schulreformer will.
Margret Kraul, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Göttingen.
Das ist eben ein fortschrittlicher Bund, wo viele eben auch in Berlin waren und die ähnliche Thesen vertreten haben. Aber ich denke, sie hat sie besonders pointiert vertreten. Das hämmert sie richtig gehend einem ein.
Was das Kind alles weiß, sie glauben es nicht. Und zur Bekräftigung der stolzen Elternworte muss der Sprössling die Namen aller deutschen Kolonien mit ihren Hauptstädten herunterrasseln. Oder Gebete, Gedichte, vielleicht sogar die Kongruenzsätze und so weiter. Bewunderung wird geheischt, wo dem nachdenklichen Menschen nur ein Bedauern aufsteigt. Bedauern mit dem ahnungslosen Kinde, dessen Kräfte man missbraucht.
Fatings Wille, die Gesellschaft in Richtung Gleichberechtigung zu verändern, zielt über ihre Tätigkeit als Lehrerin, zielt über das Klassenzimmer hinaus.
Ich denke, das ist auch typisch für sie. Also sie hat dann in der Schule zwar unterrichtet, aber eigentlich war sie damit nicht zufrieden, sondern wollte weiter und hat sich mehrfach im Ministerium beworben, also Eigenbewerbungen geschickt auf Stellen, die es noch gar nicht gab, weil sie der Ansicht war, dass sie damit mehr bewirken konnte. Also auch da sieht man wieder, dass sie nicht klein-klein gemacht hat, sondern es ging ihr also um mehr Macht und darum eben tatsächlich etwas bewirken zu können, gesellschaftlich bewirken zu können.
Kapitel 3: Wagnis und Chance.
Diese Chance zur Mitwirkung erhofft sich Mathilde Fating von einer Professur an einer Universität. Die neu gegründete Weimarer Republik, die das Wahlrecht für Frauen und weitere Gleichstellungsgesetze mit sich bringt, ermutigen sie. Sie bewirbt sich mit ihrer Habilitationsschrift an der Universität in Berlin.
Das ist ihr leider nicht geglückt. Also zum einen war es noch nicht Brauch, dass sich Frauen habilitieren konnten. Das wurde also erst 1920 geändert. Sie hat 1919 schon ihre Schrift eingereicht. Und da muss man ganz einfach sagen, Universitäten ändern sich nicht so sehr schnell.
Das Gremium, das über Mathilde Fatings Bewerbung entscheidet, ist freilich rein männlich besetzt. Und das Thema ihrer Habilitation macht die Sache nicht einfacher. Die Neubegründung der Psychologie von Mann und Weib ist eine radikale Kritik an männlicher Vorherrschaft, speziell in der Wissenschaft.
Das, was sie den Männern vorwirft, ist, dass sie den Frauen nicht die gleichen Chancen geben und dass sie das, was Frauen geschrieben haben, schlechter bewerten und dass sie nur ihre Sichtweise gelten lassen wollen. Und das ist genau das, was sie dann eben auch machen mit dieser Arbeit, indem sie sie ablehnen, indem sie zum Teil eben sagen, dass nicht immer alle Quellen angegeben sind. Das ist auch tatsächlich der Fall. Und das wird hochgehängt. Ansonsten sind die Gutachten Spiegel dessen, was Mathilde Fating geschrieben hat, ihrerseits.
Der sexuelle Fanatismus der Bewerberin hat beinahe etwas Belustigendes. Einfaches Denken und breitsperrige, selbstgefällige Darstellungen feiern Orgien. Natürlich bin ich unbedingt für Ablehnung.
Dieser Gutachter, ein bekannter Gegner des Frauenstudiums an sich, ist offenbar über die sexualpädagogischen Inhalte der Schrift erregt. Ein anderer stößt sich an Mathilde Fatings Art ihres Selbstbewusstseins.
Sie ist offensichtlich affektiv gegen die Männer in einer Weise befangen, die jedes Zusammenarbeiten mit ihr, selbst wenn die zu fordernden Leistungen vorliegen, sehr unerfreulich machen würde.
Die Professoren lehnen die Habilitation ab. Der erste Versuch Mathilde Fatings, Wissenschaft zum Beruf zu machen, ist gescheitert. Sie ficht das Urteil nicht an und nimmt auch keinen zweiten Anlauf.
Kapitel 4: Trotz Hindernissen weitergehen.
Mathilde arbeitet weiterhin als Lehrerin in der Mädchenschule und gibt 1921 Neue Wege im mathematischen Unterricht heraus. Darin formuliert sie die mittlerweile legendäre Erkenntnis:
Begabung ist an kein Geschlecht gebunden.
Es ist eine damals revolutionäre Sichtweise, die sie in ihrem Elternhaus als Lehrerin und durch ihre Forschung gewonnen hat.
Die Eigenart der Begabung ist an kein Geschlecht gebunden, sondern nur an das Individuum. Deshalb hat man allen Kindern gleiche Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Individualität zu geben, ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht.
1921 erscheint auch die Neubegründung der Geschlechterpsychologie. Denn Mathilde hat ihre Habilitation nicht in einer Schublade verschwinden lassen, sondern zu einem Werk in zwei Bänden umgeschrieben. Die verschiedenen Ausgaben der Bücher hat sie unter den Namensvarianten Dr. M. Fating, Dr. Matthias Fating sowie unter dem fingierten Ehepaar Dr. Mathilde Fating und Dr. Matthias Fating herausgegeben. Sie wählt ein männliches Pseudonym, denn ihre Erfahrung hat auch gezeigt:
Nur durch einen Mann kann Frauenleistung das Licht der Welt erblicken.
Fatings provokante These: Es gibt keine naturgegebenen, geschlechtsspezifischen Eigenschaften, sondern diese sind gesellschaftlich bedingt.
Die Differenzierung der Geschlechter ist kein Produkt verschiedener angeborener Anlagen, sondern ein reines Ergebnis ihrer Machtstellung.
Also wenn ich jetzt mal versuche, sie zu vergleichen mit anderen Frauen so aus der ersten Frauenbewegung, mit dieser bürgerlichen Frauenbewegung, also Helene Lange etwa oder Gertrud Bäumer oder so, dann ist da eigentlich sehr viel stärker immer so ein Aspekt von Mütterlichkeit in den Vordergrund gerückt oder auch von dem, was man so im Nachhinein als typisch weibliche Geschlechtereigenschaften bezeichnen würde.
Wie Fürsorge, Mitgefühl und Unterordnung.
Das ist bei Mathilde Fating überhaupt nicht. Das ist ganz klar eine soziologische Betrachtungsweise, wo es um Herrschaft geht, um Macht geht und darum, welches Geschlecht gerade an der Macht ist.
Die linke und liberale Frauenbewegung der 1920er Jahre nimmt Mathilde Fatings Werk mit Begeisterung auf.
Die Ereignisse sind so umstürzend. Das Buch ist trotz kleiner Entgleisungen und Einseitigkeiten so bedeutend, dass niemand daran vorübergehen sollte, der auf Erkenntnisse des Lebens und die Gestaltung menschlicher Verhältnisse in irgendeiner Form einwirkt.
So rezensiert die Sozialreformerin und Frauenrechtlerin Alice Salomon. Und die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit spricht von bahnbrechenden Erkenntnissen und attestiert Fating geistigen Weitblick und ein kühnes Wesen.
Die weibliche Eigenart im Männerstaat und die männliche Eigenart im Frauenstaat.
Im ersten Band vergleicht Mathilde Fating Matriarchate zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Kulturen und kommt zum Ergebnis, dass die Geschlechterrollen vertauscht sind. Das Geschlecht, das an der Macht ist, beherrscht das andere. Besonders deutlich werde dies im Ehe- und Liebesleben.
Wenn die Frau herrscht, so ist sie der werbende Teil in der Liebe. Der Mann bringt die Mitgift mit. Die Frau lässt sich in der Ehe gehorsam vom Manne geloben. Sie hat das alleinige Verfügungsrecht über den gemeinsamen Besitz. Sie allein hat das Recht, sich vom Gatten zu scheiden, ihn zu verstoßen, wenn er ihr nicht mehr gefällt. Vom Manne wird Keuschheit und eheliche Treue verlangt, und er wird für Übertretungen oft schwer bestraft. Die Frau nimmt es mit der Treue weniger genau.
Daher ist für Mathilde Fating nicht die Frauenherrschaft das Ziel, zur Enttäuschung so mancher Frauenrechtlerin.
Es müssen unter allen Umständen Mittel und Wege gefunden werden, das Ideal der Gleichberechtigung der Geschlechter dauernd zu verwirklichen und jede eingeschlechtliche Vorherrschaft, von welcher Seite sie auch kommen mag, fernzuhalten.
Wahrheit und Irrtum in der Geschlechterpsychologie.
Im zweiten Band erläutert sie, wie die Vorherrschaft eines Geschlechts auch die wissenschaftliche Forschung beeinflusst. Die experimentelle Psychologie gebe sich alle erdenkliche Mühe, Geschlechtsstereotype zu verfestigen. Sogar Mediziner wie Konstantin Bucura versuchen, diese Eigenart des Weibes zu belegen.
Bucura behauptet nämlich, dass 80% der Frauen unter den Typus des Vollweibes fallen, weil bei ihnen Emotionalität, Mitleid etc. vorkommen.
Da aber auch 60-70% der Männer diese Gefühle gezeigt hätten,
ergibt sich die von ihm gänzlich übersehene Notwendigkeit, dann auch 60-70% aller Männer als Vollweiber bezeichnen zu müssen.
Und so spielt Fating es mit weiteren Eigenschaften durch, die irrtümlich als geschlechtsspezifisch gelten, in Wahrheit aber Ausdruck von gesellschaftlicher Macht oder eben Ohnmacht seien. So stellt sie der angeblich weiblichen Wollust nach Unterordnung den Gehorsamskult in patriarchalen Institutionen wie Kirche und Militär gegenüber. Zwischendurch lässt sich ein Stoßseufzer vernehmen.
Es ist schwer, hier keine Satire zu schreiben.
Aber ihr Anliegen ist ernst. Als Lehrerin nimmt sie wahr, wie sich die Stigmatisierung der Mädchen als minder intelligent nachteilig auswirkt.
Das drückt sich durch die Tendenz aus, schlechtere Leistungen des weiblichen Geschlechts zwar als Beweis der Minderbegabung zu werten, bessere Leistungen aber nicht entsprechend als Zeichen geistiger Überlegenheit anzuerkennen.
Wenn ein Mädchen und ein Junge die gleichen schlechten Arbeiten schreiben, dann ist es, weil der Junge faul ist. Der ist begabt, aber trotzdem eben leider faul, während das Mädchen fleißig ist, aber trotzdem es nicht geschafft hat. Und dafür bringt sie eben eine ganze Reihe Beispiele aus der damals gegenwärtigen empirischen Psychologie, und die finde ich eigentlich sehr überzeugend. Also das sind Dinge, die dann in den 70er, 80er Jahren in der Unterrichtspsychologie auch immer wieder in den Vordergrund gestellt worden sind. Und ich habe mehrfach diese Texte von Mathilde Fating in Seminaren gemacht mit Studierenden, und diesen zweiten Band, den fanden sie jeweils immer alle sehr, sehr einleuchtend.
Mathilde Fating macht erstmals auf das Wirken der Sexualkomponente aufmerksam. Gegengeschlechtliche Personen verhalten sich zueinander anders als gleichgeschlechtliche. Die Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Rosa Mayreder streicht die Sexualkomponente in ihrer Buchbesprechung hervor. Sie habe sich in der Literatur über das Weib eigentlich nichts mehr Neues erwartet, schreibt sie. Doch dieser Dr. Matthias Fating überrascht sie positiv.
Und mit umfassender Sachkenntnis wie mit außerordentlichem Scharfsinn. Objektiv, als gehöre er keinem der beiden beteiligten Geschlechter an, beginnt Dr. Fating von diesem Gesichtspunkte aus, das Problem von allen Seiten zu betrachten.
Die Neubegründung der Geschlechterpsychologie wurde mehrmals aufgelegt und in den 1920er und 30er Jahren ins Englische und Italienische übersetzt.
Kapitel 5: Universitätsprofessorin in Jena. Höhepunkt und zugleich Tiefpunkt einer Karriere.
1923, mit knapp 40 Jahren, erreicht Mathilde Fating ihr Ziel. Arbeit und Mühe haben sich gelohnt. Sie hat sich durch ihre Publikationen einen Namen gemacht. Und trotz Ablehnung ihren Plan, an einer Universität zu lehren, beharrlich weiterverfolgt. Mathilde Fating wird als erste Frau in Deutschland zur ordentlichen Professorin berufen, an den Lehrstuhl für Pädagogik der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Am 17. November 1923 hält Mathilde Fating ihre Antrittsvorlesung.
Erziehung zum Kulturfortschritt.
Selbstbewusst tritt sie ans Rednerpult und macht gleich deutlich, dass sie einiges umkrempeln will in der Pädagogik.
Ist das Altbewährte denn auch wirklich so bewährt? Hat der Geist unserer Generation sich in der schweren Zeit bewährt? Wie überheblich müssen jene sein, die unsere alte Jugendbildung für bewährt halten? Denn sie müssen ihre eigene Generation für vollkommener halten. Möchten wir wirklich, dass unsere Jugend von heute ebenso wird wie unsere Generation? Möchten wir nicht im Gegenteil alle im tiefsten Herzen, dass sie zu einer neuen Generation wird, die geistig größer, glücklicher, vollkommen über uns hinauswächst?
Die Antrittsvorlesung findet nicht wie üblich in der Aula, sondern in einem Hörsaal statt, zur unbeliebten Samstagmittagszeit. Nur wenige Kollegen finden sich ein. Von der ersten Stunde an lässt man die Professorin spüren, dass sie nicht willkommen ist. Ihre Berufung war ohne Mitsprache der Universität erfolgt. Max Greil, der reformorientierte Volksbildungsminister der linken Regierung in Thüringen, kommt auf Mathilde Fating zu, nachdem zwei Männer die Professur abgelehnt hatten. Die Berufung erfolgt sehr knapp vor Semesterbeginn. Und Fating ist nicht habilitiert. Obwohl das auch auf andere Professoren zutrifft, wird nur sie als Zwangsprofessorin bekämpft.
Man bereitete mir Schwierigkeiten, denen kein Mann ausgesetzt war. Zudem war ich der erste weibliche Professor auf einem ordentlichen Lehrstuhl an einer Universität.
An dieser Stelle eine Fußnote. Einige Monate zuvor war Margarete Wrangel zur ordentlichen Professorin berufen worden. Allerdings an einer Hochschule für Landwirtschaft. Damals noch keine Volluniversität. Daher wird, je nach Quelle, Wrangel oder Fating als erste bezeichnet. Mathilde Fating legt ein ambitioniertes Angebot an Vorlesungen und Seminaren vor. Von der Koedukation über Sexualpädagogik und Psychoanalyse bis zu Interesse und Aufmerksamkeit und die soziologische Bedingtheit der Prügelstrafe.
Das Pech ist, dass sie gerade ein halbes Jahr da im Amt ist und dann wechselt in Jena die Regierung. Und damit kriegen die rechten und die konservativen Kräfte in Jena Auftrieb.
Ludwig Plate, Zoologe und ein Sozialdarwinist, wird 1924 zum Dekan der Philosophischen Fakultät berufen.
Unter anderem eben dieser schreckliche Plate, der im Grunde Mathilde Fating bis zum Ende ihrer ganzen Amtszeit dort verfolgt. Und da beginnt mit diesem Regierungswechsel auch die Hetze gegen Mathilde Fating.
Mathilde Fating war nie bei einer Partei, gilt aber aufgrund ihrer Thesen als Sozialistin. Ihre Lehrbefähigung wird erneut überprüft. Die Gutachter der Fakultät urteilen, die Geschlechterpsychologie richte bei den Studenten Verwirrung und Unheil an und schade dem Ansehen der Universität. Die Veröffentlichung unter männlichem Pseudonym wird ihr als Verschleierung der Urheberschaft zum Vorwurf gemacht. Plate scheut vor diffamierenden Äußerungen nicht zurück. Fräulein Professor Mathilde Fating schreibe als unverheiratete Lehrerin über Themen, über die sie eigentlich nichts wissen dürfe.
Und die versucht sich zur Wehr zu setzen, genauso wie sie sich auch bei allen anderen Sachen sehr kämpferisch gezeigt hat, zeigt sie sich eben auch an dieser Stelle außerordentlich kämpferisch.
Obgleich die Gleichberechtigung der Frau schon in der Verfassung festgelegt ist, glaubt man, mir mein Eintreten für diese Selbstverständlichkeit als Fehler anrechnen zu müssen.
Die Schreiben in der Personalakte der Universität Jena gegen Mathilde Fating stapeln sich. Die Pädagogikprofessorin vergeudet viel Zeit und Energie, um sich zu verteidigen.
Meine Forschungen haben zufällig die besondere Eigenart, dass meine Gegner mir durch ihr Verhalten häufig die beste Bestätigung für meine Theorien liefern.
In ihren Entgegnungen wirkt Mathilde kämpferisch und stark. Man kann nur vermuten, dass ihr die Anfeindungen auch psychisch zusetzen. Sie wird immer öfter krank, zieht sich nach Berlin in die Wohngemeinschaft zurück.
Es sind unerquickliche Verhältnisse. Und ich bin froh, dass ich in den Ferien in Berlin bin, wo ich noch meine Wohnung habe.
Vertraut Fating 1927 Paulus Geheb an, dem bekannten Reformpädagogen und Gründer der Odenwaldschule.
Berlin-Wilmersdorf, 12.09.29. Mein lieber Freund, es freut mich sehr, dass Sie auch den Engländern und Amerikanern meine Geschlechterpsychologie empfohlen haben. Das glaube ich wohl, dass diese Frau niemals unter einer solchen Inferioritätssuggestion zu leiden hatten wie die Deutschen. Der deutsche Mann hat es auch schwerer als andere Männer, weil er glaubt, er muss der Überlegene sein und er sich plagt, um dieser Suggestion gerecht zu werden. Wenn ich die Bemühungen solcher Männer sehe, tun sie mir eigentlich ebenso leid wie die Frauen mit ihrer Minderwertigkeitsfurcht. In herzlicher Liebe und Treue, Ihre Mathilde Fatin.
In den Briefen an den Freund Paulus Geheb, die von 1927 bis zu dessen Tod 1961 erhalten sind, kommt eine andere Seite von Mathilde Fatin zum Vorschein. Mal schwärmerisch, mal fürsorglich.
Sie überanstrengen sich dauernd. Ich muss Ihnen das immer wieder sagen. Wenn Sie sich weiter so hetzen, mag ich kaum noch einen Brief von Ihnen haben, weil ich dann dabei denken muss, wie Sie sich wieder abgearbeitet haben, um die Zeit dafür zu gewinnen.
Auch Mathilde Fatin und Hanna Meuter unterstützen einander. Meuter, eine der ersten promovierten Soziologinnen, die in Köln lebt, schreibt höchst positiv über Fatings Machtsoziologie. Ein dreibändiges Werk, das sie in der Zeit als Universitätsprofessorin zwischen 1927 und 1929 verfasst hat. Mathilde Fatin wiederum gibt Hanna Meuter Ratschläge, um als Frau im Wissenschaftsbetrieb voranzukommen.
Darf ich noch etwas Persönliches bemerken, ohne dass Sie mir dies übel vermerken? Ich würde es für sehr gut halten, wenn Sie Anfragen, Artikel etc. auch mit Ihrem Titel Bibliothekarsrat zeichnen würden. Die Männer können sich nicht genug tun, ihre Titel anzubringen. Tut eine Frau es nicht, so kann leicht der Gedanke aufkommen, dass sie sich dem Manne doch nicht ganz gleichwertig fühlt.
An der Universität Jena wird es immer enger für Mathilde Fatin. Von allen Seiten wird Stimmung gegen die Ordinaria gemacht. Und ihr wird das Recht verweigert, staatliche Lehramtsprüfungen abzunehmen, wodurch sie Hörerinnen verliert. Ein Teufelskreis.
Zuerst sucht man, meine akademische Stellung mit allen Mitteln zu untergraben. Dann konstatiert man mangelnden Lehrerfolg.
Schließlich greift sie ihrerseits Professoren an. 1930 wird ein Dienststrafrechtsverfahren eingeleitet. Zeitgleich veröffentlicht Ludwig Plate seine Schmähschrift gegen Mathilde Fatin mit dem Titel »Feminismus unter dem Deckmantel der Wissenschaft« im Sammelband »Geschlechtscharakter und Volkskraft«. Nach 10 Jahren geht Mathilde Fatins Karriere als Universitätsprofessorin zu Ende. 1933 ergreifen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. Alle an der Universität Jena tätigen weiblichen Professoren werden entlassen, sowie alle jüdischen und politisch missliebigen Lehrenden, von denen keine Regimetreue zu erwarten war. Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wird auch Mathilde Fatin entlassen.
Auch dagegen wehrt sich ja Mathilde Fatin. Und die Art, wie sie sich dagegen wehrt, die ist ja nicht so sehr schön eigentlich.
Sie schreibt einen Brief an den Rektor, ein NSDAP-Mitglied, er möge sich für ihre Wiedereinstellung einsetzen.
Sie macht im Grunde klar, in Jena an der Universität sind noch ganz viele Professoren, die jüdisch sind oder die sich gegen die Nazis ausgesprochen haben. Und meine Schüler wissen das. Und wenn man sie in Jena nicht wieder einstellen würde, dann wisse sie nicht, ob sie auch noch genügend Einfluss auf diese Schüler habe. Und also es ist eine Drohung und es soll gleichzeitig auch eine Erpressung sein. Und er widerspricht eigentlich all dem, was sie gewollt hat und was sie auch in ihren Schriften schreibt. Und ich glaube, dieser Brief ist mit Ausschlag dafür gewesen, dass ich dann gedacht habe, ach nee, lasse ich doch lieber die Finger davon.
Margaret Kraul, die Professorin für Erziehungswissenschaften, die Mathilde Fatin Ende der 1980er Jahre für die Wissenschaft wiederentdeckt, Biografie und Werk erforscht und mehrere Publikationen über sie verfasst hat, legt die Beschäftigung mit ihr für 2 Jahrzehnte ad acta, bis zur Jubiläumsveranstaltung 2023 an der Universität Jena. Bei diesem Anlass erfährt Mathilde Fatins Großneffe Reinhard von dem Brief.
Und das war für viele, glaube ich, ganz klar für mich auch, war ein Hammerschlag, das so zu hören. Das ist etwas, was ich eigentlich nur aus ihrer eigenen existenziellen Bedrängtheit erklären kann und was aber dann so oder so sehr enttäuschend ist, dass das vorkam.
Mit diesem Denunziationsversuch verliert Mathilde Fating auch eine wichtige Verbündete. Die Soziologin Hanna Meuter reagiert auf Kontaktversuche von Fating zunächst gar nicht und schreibt 1934 schließlich:
Ich verabschiede mich schweren Herzens von dem Menschen Mathilde Fating. Ihrem Werk und seinen Grundsätzen werde ich stets treu bleiben.
Mathilde Fatings Brief an den Rektor hat kein Gehör gefunden. Sie erhält 2/3 ihres Ruhegehaltes und wird mit einem Publikations- und Ausreiseverbot belegt.
Es werden ihr eine ganze Reihe Dinge untersagt von diesem Regime, so dass ich auf keinen Fall glaube, dass sie da in irgendeiner Weise mit dem NS geliebäugelt hat. Das nicht.
In Berlin forscht und schreibt Fating weiter. 1945 löst sich die Wohngemeinschaft auf. Ihre Schwester Carla war bereits während des Krieges an Blutvergiftung gestorben. Karl flüchtet vorübergehend heim ins Emsland. Marie und Mathilde finden bei einer jüngeren Schwester, die am Land lebt, Herberge. Die Berliner Wohnung wird bei einem Bombenangriff getroffen. Mathilde Fatings Bibliothek und sämtliche Manuskripte verbrennen.
Kapitel 6: Rückzug und Weiterdenken.
Diese Fahrt Schönberg-Halde, zwischendurch immer mal als Spazierfahrt, ist ja auch was Schönes, ne? Ich denke, da müssen sie ganz glücklich gewesen sein, dass sie dieses Haus gefunden haben und in dem Hochschwarzwald schlechthin.
In Schönenberg bei Schönau im Schwarzwald leben Mathilde Fating und ihr Lebensgefährte Edwin Elmerich ab Ende der 1950er Jahre bis zu ihrem Tod 1977. Und hier besucht Reinhard von Knoblauch seine Großtante zum ersten Mal. Hier lernt er sie eigentlich erst kennen. Den damals 20-Jährigen interessiert diese unkonventionelle Schwester seiner Großmutter.
Nun hatte ich die Tante Mathilde von Kindheit auf als in Anführungsstrichen Suffragette, meine Mutter sagte auch Suffragette, geschildert bekommen. Es war Neugier, vor allem Neugier und Unvermögen, sich sowas überhaupt vorstellen zu können, dass da ein Bruch ist. Und das widersprach so ganz eben meinem Gefühl von Familie.
Die Kontaktaufnahme ist nicht einfach, denn Mathilde Fating hält ihren Aufenthaltsort geheim. Aber schließlich gelingt es doch. Und die 86-jährige Tante findet Zeit für einen Besuch.
Lieber Reinhard, wir freuten uns über deine beiden lieben Briefe und ich danke dir herzlich. Meine Antwort hat sich verzögert, weil ich in meinen Forschungen steckte. Ich kann nur ganz ungestört arbeiten. Das war immer so. Dann können wir uns beide erst richtig freuen, wenn wir nicht aus der Arbeit aufgejagt werden, wogegen ich noch besonders empfindlich bin.
Und dann machte ich mich auf in meinem Urlaub. Das war 1970 im Sommer. Und ich wurde in Freiburg am Bahnhof begrüßt von einem älteren Paar. Sie waren beide wie Sommerfrischler in einem strahlenden Weiß gekleidet, erwarteten mich am Bahnhof und haben mich sehr herzlich empfangen.
Vom Bahnhof aus fahren sie mit dem Auto, Edwin am Steuer, zur Halde, einem traditionsreichen Ausflugsgasthaus, wo die beiden gern zu Mittag speisen.
Da auf der Halde bisweilen Mathilde, alter Mensch, die ihre Stimme dann nicht so richtig wahrscheinlich einschätzte, wie laut und wie leise sie sprach, konnte dann fragen mit kräftiger, energischer Stimme: Edwin, ist das der, wer auch immer? Das konnten dann alle hören. Oder sie fing an zu diskutieren, wo Edwin ihr dann auf die Schulter oder aufs Bein klopfte und sagte: Killer, bohrste wieder dicke Bretter. Wenn es dann zu problematisch, zu komplex wurde oder so, dann hat er sie gebremst.
Edwin Elmerich, ihr um 24 Jahre jüngerer Lebensgefährte, war an der Universität Jena Mathilde Fatings Doktorand gewesen. Nach dem Krieg bewirbt sie sich, mittlerweile 61 Jahre alt, an mehreren deutschen Universitäten um eine Professur, sowohl für Pädagogik als auch für Soziologie. Unzählige Bewerbungsschreiben, unbeantwortet oder abgelehnt, zeugen von der Vergeblichkeit ihrer Bemühungen, ein ganzes Nachkriegsjahrzehnt lang.
Bis dahin war sein Grundstück eben. Aber da war dann Wald und da sind auch die Ziege dann so rumgerannt und haben gefressen. Und eben da war auch ein Stück Wiese noch, ja. Und eben, wo das andere Haus untersteht, da war alles Wiese. Und da haben die dann auch gefressen eben.
Schönenberg bei Schönau. Mit Marlene Loritz und ihrer Tante Klärle Drossler. Sie haben gegenüber den Fatings gewohnt. Edwin Elmerich hatte sich mit dem Nachnamen Fating vorgestellt. Anfang der 70er Jahre fragt er das Nachbarsmädchen Marlene um Unterstützung im Haushalt.
Samstags zwischen 9:30 bin ich gekommen. So ja, 2-2,5 Stunden. Je nachdem, was er haben wollte und wie viel Geschirr zum Spülen war. Und als er dann wusste, dass jemand kommt, dann hat er die Töpfe eingeweicht und dann, ja.
Als die Schülerin dort als Hausmädchen arbeitet, ist Mathilde Fating bereits an die 90 Jahre alt.
Ja, so er hat gesagt, es ist mir lieber, wenn jemand von uns kommt zum Putzen, so aus der Nachbarschaft und so. Jetzt, so, ich habe das Gefühl gehabt, wie kein Fremder aus dem Dorf, also so, ja. So, der die Verhältnisse so ein bisschen kennt und ich denke, er wollte halt nicht, dass irgendwie was geredet wird im Dorf oder so. Und ich denke, sie war halt auch ziemlich mager, würde ich jetzt sagen, und hat auch immer gefroren. Dann saß sie da auf dem Sofa im Eck neben dem Kachelofen, den er da immer angeheizt hat. Es war auch immer bullig warm da oben, wo sie gesessen ist.
Sonst hatte sie ja keine Heizung drin.
Sie hat nur den Ofen gehabt.
Ja, gell, ja.
Da war vorne so eine Couchgarnitur, ja, mit Aussicht nach Schönau und ins Tal. Und da war so ein Absatz drin und hinten drauf sind so Sessel mit Löwenfüße und so rot gepolstert, so, ja, für unser Dorf hier, so ungewöhnliche Möbel einfach, ja.
Die Dr. Fatings haben wenig Kontakt mit den Dorfbewohnern. Man grüßt einander, tauscht sich über den Garten und die Tiere aus. Aber man weiß wenig über die neu zugezogenen.
Zu mir, du hast nichts gemacht. Also mir hat er mal gesagt, eben, dass sie halt einen Doktor hat und habe ich mal gefragt, in was? Und dann hat er gesagt, in Soziologie. Und dann hat er mir halt mal so ein Buch mitgegeben. Aber ja, mit 16, 17 Jahren war dann auch nicht so mein Fall. War auch ein bisschen schwierig zum Lesen. So. Ich habe dann mal ein bisschen gelesen und habe es dann wieder zurückgegeben.
Obwohl sie sich vor den Leuten zurückzieht, hat Mathilde Fating bis zuletzt lebendiges Interesse an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie spricht sich gegen das Wettrüsten und gegen Atomkraftwerke aus und kritisiert die Chemisierung der Landwirtschaft, die die Lebensmittel durch Pestizide vergifte. Daraus erwächst ihr Bedürfnis nach einer ökologischen Ernährung.
Ökologisch war damals noch kein Wort, aber es waren beschreibende Ausdrücke wie garantiert Höhenreh. Das existierte bei uns regelrecht dann sprichwörtlich in der Familie. Es muss garantiert Höhenreh sein, garantiert Wildbachforelle. Und das Getreide kam irgendwo aus dem fernen Bayern, um das eigene Brot zu backen. Was auch dazu gehörte, war, dass sie mir vorm Zubettgehen sagte, also Colgate, Fluor, betonen Sie, das Gift überhaupt, bloß nicht die Zähne putzen, ist, dass ich einen Apfel essen soll zur Nacht. Das ist auch gut für die Zähne, meinte sie, aber nicht die Zähne putzen.
Ich vermag nicht, so gesund zu leben wie du, schreibt Theodora, eine jüngere Schwester, 1968 an Mathilde. Immer in frischer Luft, immer ausgesucht gesundes Essen, immer einen jüngeren Partner zur Hand. Gerade das Letzte halte ich für etwas Besonderes. Und deine Forschung spielt sicher auch eine große Rolle für deine Gesundheit.
Ich saß Mathilde gegenüber und las auch, was ich vorgelegt bekam sozusagen und konnte sie immer mal beobachten. Und sie schaute dann ab und zu mal so zu mir rüber und das war immer ein sehr freundliches Gucken. Und dann vertiefte sich wieder und dann legte sie die Zeitung einen Moment nieder und sinnierte vor sich hin. Aber wichtig war, dass sie dann immer irgendwas an den Zeitungsrand kritzelte.
Mathilde Fating und Edwin Elmerich geben von 1953 bis 1971 gemeinsam die Zeitschrift für Staatssoziologie heraus. Sie hat nur wenige Abonnenten und kaum Resonanz. Die Artikel, die meisten von Fating selbst, sind durchdrungen von der Warnung vor staatlicher Übermacht. Sie, die das Deutsche Kaiserreich, den Ersten Weltkrieg, den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, hat kontinuierlich Machtverhältnisse zu ergründen versucht, in der Hoffnung auf ein demokratisches Miteinander der Geschlechter, aber auch der Generationen, der Rassen und sozialen Schichten. In ihrem letzten Lebensjahrzehnt wird diese Hoffnung durch die 68er-Bewegung gestärkt.
Die Gleichheit der Geschlechter, die von der geistigen Jugendrevolution praktiziert wird, ist nicht nur ein umwälzender Fortschritt in der Frauenbewegung, er ist es für die ganze Menschheit.
Aktivistinnen der zweiten Frauenbewegung suchen an frühere Feministinnen anzuknüpfen. So erscheint Mathilde Fatings »Frauenstaat und Männerstaat« von 1921 im Jahr 1975 als Raubdruck. Das violette Buch mit einem Nachwort von Anne Köth zum Mythos vom vaginalen Orgasmus wird zur begehrten Lektüre der feministischen Studentinnen.
In Heidelberg habe ich Kommilitonen erzählt und meine Begeisterung, das war alles noch sehr frisch bei mir damals. Und die kamen dann zu mir und sagten, oh, wir würden gerne Kontakt mit deiner Tante haben. Kannst du uns das vermitteln? Und das habe ich abgeblockt, weil ich sagte, die Tante ist inzwischen so alt und ich habe nicht den Eindruck, dass sie diese Kontakte wünscht. Und meinte, ich müsste da den Türsteher machen, packe ich mir heute an den Kopf. Tante hätte es ja selber sagen können und es wäre schon seinen eigenen Gang gegangen.
Zu jenem Zeitpunkt aber, da das Interesse wieder aufflammt, hat Mathilde Fating aufgehört zu schreiben. Mathilde Fating stirbt 1977 im Alter von 93 Jahren.
Das ist dieser Abschiedssatz, also sie stellte sich dann so vor mich und guckte mir ins Gesicht und sagte ganz nachdrücklich, werde Mensch. Das eigenständige Denken, darauf kommt es an. Werde Mensch, entwickle deinen Geist.
Begabung ist an kein Geschlecht gebunden. Mathilde Fating, die erste ordentliche Universitätsprofessorin in Deutschland. Von Isabel Engels.
Dank an alle InterviewpartnerInnen sowie an den niedersächsischen Frauenort Mathilde Fating-Messingen, Martin Löning, Universitätsarchiv Bielefeld, Clemens Pfeffer, Universität Wien, Familie Pannen, Familie von Knoblauch zu Hatzbach und Lotte Engels.
Gesprochen haben als Mathilde Fating Andrea Clausen, als Erzählerin Irina Wanka sowie Michael Köppel, Esther Holoschi, Isabel Engels, Raphael Muff und Susanne Rousseau. Studiotechnik Anna Kunzio. Redaktion Eva Reuter. Eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2026.